Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geiststimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Herrn Professor Doktor, muss ich ja sagen, ne? Knöpfler. Erstmal freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben zwischen all den ganzen Veranstaltungen.
Sehr gerne.
Und vielleicht bevor wir in die Folge einsteigen, ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass wir eine kleine Gemeinsamkeit haben. Die dreifache Promotion ist es nicht oder noch nicht. Wir waren beide in Rom. Sie waren schon ein bisschen länger her und haben da auch das Lizenziat gemacht für Theologie und Philosophie, oder?
Genau, und auch die philosophische Promotion.
Sehr interessant, weil ich war nämlich die letzten beiden Semester für zwei Semester in Rom und habe da auch studiert. Und Sie waren wahrscheinlich bei St. Ignatius im Campo Martio, oder?
Ich war in der Gregoriana, ist beim okay. Trevi-Brunnen.
Ja, genau. Wie lange ist das her?
Das war von 83 bis 86, dann war ich ein Jahr in Deutschland, dann wieder von 87 bis 90, dann war ich wieder ein Jahr in Deutschland und dann nochmal für die Promotion für ein Jahr.
Und jetzt wahrscheinlich immer mal wieder auch in Rom, oder?
Ja, wobei das letzte Mal ist jetzt schon wieder 10 Jahre her.
Vermissen Sie es, oder?
Also ich habe schon gemerkt, als ich das letzte Mal wieder da war, dass so ein bisschen Heimatgefühle in Anführungszeichen aufkommen. Aber wenn man doch auch relativ intensiv studiert und gleich zwei Fächer gleichzeitig, ja, dann merkt man gar nicht so viel davon.
Das stimmt.
Zumal wir ja da in einem gemeinsamen Haus auch waren und bei der Promotion habe ich ja außerhalb von Rom gewohnt und habe praktisch in großer Ruhe meine Sache schreiben können.
Ah, schön. Sie haben mit der Theologie angefangen und haben hinterher die Philosophie noch dazugenommen? Oder wie war der Prozess?
Immer parallel,
schon seit Tag 1 quasi?
Genau, aber so ähnlich wie in Deutschland gibt es auch damals schon in Rom ein System, dass man offiziell immer abwechselnd eingeschrieben sein muss. Deswegen habe ich dann das philosophische Lizenziat sozusagen in einem Jahr draufgepackt, aber hatte praktisch schon 5 Jahre lang philosophische Kurse gemacht.
Ah, okay. Ja, ich glaube in Deutschland, also ich mache es ja auch, ist es quasi wie so ein Doppelstudium.
So kann man sagen, war ein klassisches Doppelstudium. Ja.
Gab es da immer mal wieder Zeiten, wo Sie eher zu der theologischen Seite hingeneigt waren und dann wieder zu der philosophischen? Oder würden Sie sagen, das hat sich bei Ihnen immer so ein bisschen die Hand gereicht?
Für mich gehört es ja in dem Sinn zusammen. Mhm. Ja, also dass ich sage, in beiden Fällen fragt man nach den großen Fragen im Endeffekt, was die Welt im Innersten zusammenhält. In beiden lernt man geschichtliche Texte auszulegen, zu begreifen, wie funktioniert eigentlich Geschichtswissenschaft. Man lernt in beiden große geschichtliche Zusammenhänge, in dem einen natürlich mehr die Kirchengeschichte, im anderen mehr die Philosophiegeschichte. Dann hat man in beiden das, was man Exegese nennt. Man muss Texte einfach auslegen, muss schauen, worum geht's da eigentlich. Ja? Und dann ist es eben tatsächlich eine Grundfrage, ob man die Antworten in dem Fall der katholischen Theologie für überzeugend hält. Was man in Frage stellt, was man weniger in Frage stellt, das sind dann so die spannenden Wege.
Aber ich habe immer das Gefühl, in Deutschland wird das oft so als gegenseitige Konkurrenz auch betrachtet, weil mich ganz viele komisch anschauen, wenn ich sage, ich studiere Theologie und Philosophie, dann sind die ein Hä? Und ja, aber
ja, weil ich bin die da meisten, auch Ihrer Meinung. Die meisten nicht verstehen, dass eine ernstzunehmende Philosophie, genau wie auch eine ernstzunehmende Theologie, erst einmal Grundsätzliches hinterfragt, also wenn sie es ernst meint.
Ja.
Und bei der Theologie haben viele die Befürchtung, die wissen ja schon die Antworten. Aber wenn man genau schaut, dann muss man zur Überraschung feststellen, dass auch in der Philosophie nicht wenige der Kollegen ihr ganz klares, weltanschauliches Bild haben, von dem sie sich kaum wegbringen lassen. Deswegen, wenn man Theologie, ich sag jetzt mal, als Wissenschaftler studiert, dann wird man alles sozusagen überprüfen. Also beispielsweise habe ich im Moment 2 Doktorarbeiten vergeben in der Medizingeschichte. Die eine beschäftigt sich mit der Kreuzigung Jesu und einfach, kann man eine Kreuzigung überleben? Was sind die Voraussetzungen? Wann entsteht eine Sepsis? Bei welchen Dingen? Mhm. Ja, da ist dann sehr wichtig, wurde er mit Nägeln festgeschlagen oder wurde er praktisch ans Kreuz gefesselt? Macht einen Riesenunterschied, was Sepsis angeht. Auf jeden Fall ist, dann stellt man einfach alles erstmal auf den Prüfstand. Dann macht man wirklich echte Theologie. Wenn sie so mächtig ist im positiven Sinn, dass sie sich überzeugend darstellt, wird man dabei bleiben. Und wenn Fragen bleiben, dann wird man eben tatsächlich sagen, ja, also die zweite Arbeit geht über Formen der Jungfrauengeburt. Was ist da heute schon technisch möglich?
Ja.
Und wenn jemand halt diese einfache Antwort gibt, bei Gott ist nichts unmöglich und wir müssen einfach blind glauben, dann hat es halt nach meiner Überzeugung keinen Platz an der Universität. Während wenn man alles in Frage stellt, alles überprüft, versucht das Beste zu behalten, genau wie in der Philosophie, dann wird man auf einmal vielleicht, wenn man 20 Jahre lang von Hegel überzeugt war, irgendwann sagen, vielleicht doch nicht Hegel. Und darum ist das so. Ja, also der klassische DDR-Marxismus, der gelehrt wurde, hatte ja genau wie die katholische Kirche eine echte Dogmatik. Ich habe mir mal die drei Bücher, die Dogmatik sozusagen des historisch-dialektischen Materialismus angeschaut. Mhm. Und das war sehr verwandt mit dem Katechismus der katholischen Kirche in der Struktur. Ja, man beantwortet alle Fragen, man weiß alle Antworten. Und das ist aber nicht das, was eigentlich die Aufgabe von Philosophie wie Theologie ist.
Ja, ich glaube, gerade durch die zwei Studiengänge, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, wird man sehr sensibilisiert, auch für Fragestellungen und Problemstellungen. Und oftmals hat man vielleicht sogar noch mehr Fragen hinterher, aber man hat einfach irgendwie diese Weite auch, wie komplex die verschiedenen Felder sind. Und da können wir ja gleich mal irgendwie den Bogen spannen zur Ethik, weil ich denke, das ist ja auch ein sehr komplexes Feld, was sich in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt sehr, sehr schnell auch weiterentwickelt und wo man auch ständig weiter irgendwie forschen muss und immer weitere Ansätze bringen muss. Und Sie haben ja schon sehr viel auch veröffentlicht in dem Bereich. So, wie kamen Sie denn auf den Bereich Ethik von der Theologie und Philosophie?
Interessanterweise habe ich beide Lizenzen in Rom über theoretische, also in theoretischen Bereichen geschrieben. Auch die philosophische Doktorarbeit geht über den Begriff Transzendental bei Karl Rahner zur Frage der kantischen Herkunft. War ganz theoretisch. Und ich habe dann in München das Glück gehabt, in einem Institut arbeiten zu dürfen, das hieß Technik, Theologie, Naturwissenschaften. Und in diesem Institut, das an der LMU angegliedert war, aber privat finanziert war, ging es eben um sehr angewandt ethische Fragen. Und damals auch war immer mehr wegen der Möglichkeiten von Stammzellforschung die Frage der, also wie soll man mit Embryonen umgehen, das war dann auch mein Bildthema. Mhm. Für das ich auch 2 Jahre in der Humangenetik mitpraktizieren durfte und so ein bisschen einfach gespürt habe, wie da die Arbeit vorangeht. Deswegen bis heute auch so meine Liebe im Endeffekt zur Humangenetik und diesen Fragestellungen. Ja, und dadurch bin ich in diesem Institut in diese Fragen hineingewachsen, ja, die ich früher eher immer als, ja, leitet sich ja dann von dem großen weltanschaulichen Gebäude ab. Und ich bin bis heute der Überzeugung, dass die meisten nicht verstehen, wie bedeutend Weltreligionen und überhaupt Weltanschauungen sind, wenn man sich die Frage stellt, wie sind ethische Fragen zu behandeln. Ja, also einer der berühmtesten Streitfragen im Moment ist ja weltweit der Umgang auch mit konsentierenden homosexuellen Menschen, wo man sieht, es ist noch in vielen, vielen Staaten unter schwerer Strafe. Und wenn man dann hinschaut, warum, dann interpretieren sie oder nehmen sie ihre heiligen Schriften, sei es Bibel oder Koran, so wörtlich, und in diesen Schriften wird eben Homosexualität, wenn man sie ganz wörtlich die Stellen so nimmt, wie sie geschrieben sind, verdammt.
Ja, ja. Ja, in der Bibel gibt es ja auch einige Stellen, aber auch wiederum einige Stellen, die das auch wieder widerlegen.
Widerlegen ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sehr in Gefahr läuft, wenn man Stellen der Bibel wörtlich nimmt, kann man sehr leicht sehr grausame Entscheidungen treffen.
Ja.
Ja, man darf zum Beispiel auch nach dem Buch Exodus Menschen versklaven. Da wird dann eine Einschränkung gemacht. Das dürfen keine sein aus dem eigenen Volk. Aber die Frage ist, dürfen wir dann Österreicher versklaven oder eher erst mal, wenn es ein bisschen weiter weg ist? Ja? Und dann würde man sagen, nein, das ist tatsächlich etwas, wo im Laufe auch der Theologiegeschichte dazugelernt wurde. Ja, also schon gerade auch das Neue Testament, das in gewisser Weise noch die Sklaverei nicht in Frage stellt als Institution, aber doch schon deutlich relativiert. Der Sklave soll, wenn er Christ ist, genau wie ein Bruder oder eine Schwester verstanden werden. Und natürlich gibt es auch im Neuen Testament sehr harte Stellen bei Paulus gegenüber Homosexuellen.
Ja.
Aber auch da kann man sich fragen, ob nicht der Gesamtduktus vor dem Hintergrund eben auch vieler neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sagen kann, nein, da kann man weitergehen. Deswegen ist es eine enorm spannende Frage. Und gerade das sind so Beispiele. Eine andere Frage ist das Beispiel der Umgang mit Religionsfreiheit, wo man auch in der Theologiegeschichte sehen kann, wie sich fundamentale Überzeugungen ändern. Also gerade Religionsfreiheit ist noch bezeichnender. Homosexualität ist ja noch der Streit im Laufen. Aber bei der Religionsfreiheit haben zumindest die großen christlichen Kirchen sich wirklich entschieden, die jetzt anzuerkennen. Und das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung. Bis noch in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts hat ein Papst ganz klar, in dem Fall Pius XII, gesagt, nur die Wahrheit hat Anspruch auf Verbreitung und die Unwahrheit, und damit waren natürlich alle anderen Religionen gemeint, nicht. Mhm. Ja, und im Zweiten Vatikanischen Konzil wird es dann revidiert. Und insofern kann man sehen, dass das in ganz ernstzunehmenden, weitgehenden moralischen Fragen, nämlich Grundrechten, hier eine Entwicklung stattfindet. Und insofern kann man sich auch vorstellen, dass auch die Dogmen, das kann man ja schon jetzt sehen, immer wieder neu ausgelegt werden, sodass man sagen kann, hier passiert auch ein sehr, sehr spannender Prozess. Und das, was so ein bisschen ein Hochmut, glaube ich, bei Philosophen und Philosophinnen, die sehr säkular geprägt zu sein meinen, ist, dass diese Weltreligionen in dem, was wir tun, keine so große Bedeutung haben. Und sie brauchen nur schauen, wie viele Krankenhäuser bei uns noch kirchlich sind.
Ja.
Aber das ist ja, ja nicht nur, ja, wir können in muslimische Staaten gehen, wie sehr beeinflusst hier die Auslegung des Korans das, was da getan wird. Da sieht man diesen unglaublichen Einfluss. Es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen und das zu tun.
Ja, na, deswegen legt die Theologie ja auch sehr großen Wert darauf, irgendwie Religionswissenschaft mit einzubeziehen und da auch das nicht herauszulassen, allein jetzt auf wissenschaftlicher Ebene im Studium?
Wobei hier tatsächlich, also wenn Sie Religionswissenschaftler fragen, werden die immer sagen, der große Unterschied ist, die Theologie hat tatsächlich, diese geht erstmal mit der Überzeugung ran, eigentlich ist es die Wahrheit, wir denken nur immer wieder weiter drüber nach. Mhm. Die Religionswissenschaft geht nochmal den Schritt zurück.
Okay.
Also ich würde sagen, das ist vergleichbar mit Philosophie und Philosophiewissenschaft. Der wirklich Philosophie macht in dem Sinn, dass er wirklich überzeugt ist, sagen wir vom Ansatz von Wittgenstein, ja? Oder ein Heideggerianer ist oder ein Hegelianer. Der hat ähnlich wie ein Katholik, der katholische Theologie studiert, erstmal die Überzeugung, das ist tatsächlich, der hat eigentlich ganz was Wesentliches begriffen und dem denke ich nach. Während der Religionswissenschaftler stellt es nebeneinander wie ein Angebot und sagt, die verstehen das so, die verstehen das so, die verstehen das so. Das heißt nicht, dass nicht ein Religionswissenschaftler dann auch Christ oder Muslim sein kann, aber es ist eine andere Dynamik, so wie eben auch ein Philosophiewissenschaftler nicht unbedingt ein Philosoph sein muss. Der Philosoph hat diesen Anspruch, ja, dass dann schon stimmt, was er hier sagt. Natürlich hat den Anspruch hatte auch der Religionswissenschaftler, er wird nicht irgendwas Falsches über den Hinduismus sagen dürfen. Aber es ist was anderes, ob ich quasi die Dinge beschreibe oder tatsächlich dann für mich überzeugt bin, das ist aber der richtige Weg. Ja, und es gibt eben nicht zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere Freiheit oder ich akzeptiere sie eben nicht. Ja, und dann gibt es natürlich diesen Zwischenbereich, wie viel Religionsfreiheit. Ja, also wenn einer die Religion der alten Azteken hat, dann wird man sagen, nein, du darfst deinem Feind nicht die Herzen rausreißen und Gott opfern. Oder der Phönikier, du darfst nicht dein Erstgeborenes als Brandopfer darlegen. Also da machen wir Grenzen, ja, das ist ganz selbstverständlich.
Ja, ja. Na, ich glaube, das kleine i-Tüpfelchen ist auch dieser subjektive Funken vielleicht, der dann auch nochmal bei Theologen oder Philosophen eher noch ein bisschen mehr vorhanden ist als Religionswissenschaftler, die jetzt das Angebot nebeneinander erstmal betrachten.
Genau, also ja, und vor allem die einen anderen Anspruch haben. Sie wollen möglichst gut herausarbeiten, wie man diese Religionen, wie die zu verstehen sind. Der Theologe und Philosoph, der tatsächlich sagt, ich möchte irgendwo dann auch herausfinden, also der hat einen anderen Anspruch an die Wahrheitsfrage im Sinne der Wahrheit, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja?
Ja.
Wenn man den Anspruch nicht hat, dann macht man Philosophiewissenschaft oder Religionswissenschaft.
Ja? Das stimmt. Und wie, also die alles entscheidende Frage, Sie haben ja so ein bisschen, wie Sie gesagt haben, bei der Humanwissenschaft angefangen und so ein bisschen oder dann eher den medizinischen Bereich angepeilt. Jetzt kommt im Oktober ein neues Buch von Ihnen raus, weswegen ich Sie auch angeschrieben habe, über die Sportethik. Wie kamen Sie denn von diesem Bereich dann auf die Sportethik?
Seit wir hier in Jena waren oder seit ich hier in Jena bin, haben wir immer wieder auch Kontakt zur Sportwissenschaft gehabt und dadurch uns gerade, also Raik Albrecht, wir beide machen ja das Buch, mhm. Raik Albrecht und ich, wir beide haben dann auch mal für den Bundestag ein Gutachten zum Doping geschrieben, auch mit einem gewissen Schwerpunkt auf Gendoping. Und Raik Albrecht hat auch über Doping seine Doktorarbeit geschrieben im Sport. Insofern haben wir hier ein bisschen, sage ich mal, Expertise und bleibt uns das auch immer sozusagen erhalten. Raik wird erst Autor sein. Und insofern ist er natürlich der, der noch mehr in der Materie drin ist. Ich versuche jetzt so, mich sozusagen ganz aktuell wieder zu halten und habe auch das letzte Jahr versucht, Zeit zu investieren, das sozusagen zusammenzustellen. Und jetzt müssen wir die nächsten Monate nutzen, um das Buch zumindest bis Oktober im Verlag zu haben.
Ja. Ja?
Also erscheinen, ich befürchte, wir schaffen es nicht ganz mit Oktober.
Das ist wie mit Baustellen.
Aber wäre schon toll. Also der Traum war gewesen, es bis zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Nachdem wir den Traum haben nicht realisieren können, jetzt schauen wir und hoffen wir, dass zumindest im Weihnachtsgeschäft da ist.
Das ist natürlich auch ein Vorteil. Haben Sie persönliche Bezüge zu dem Sport oder war das jetzt erstmal primär aus Kontakt und Interesse?
Also sagen wir, ich bin seit ich ein Bub bin, Fußballfan, ja, verfolge da die Spiele mit viel Herzklopfen, auch die jetzigen. Und selber habe ich auch Fußball gespielt, allerdings ganz amateurhaft. Zwar relativ viel sogar, aber eben nie auf irgendeiner professionellen Ebene und mache jetzt eher aus gesundheitlichen Gründen Sport weniger. Also ich bin mal eine Zeit lang auch ein bisschen länger gelaufen, aber das tut mir draußen wegen der Allergie nicht wirklich gut.
Oh ja,
also gehe ich dann eher in den Keller auf den Crosstrainer
ja.
Und mache Rückenübungen und solche Dinge. Vom Inhaltlichen ist es natürlich einfach manchmal spannend. Ich habe dadurch, dass der Freund meiner einen Tochter jetzt bis vor kurzem Football professioneller gespielt hat, habe ich da auch mich ein bisschen in diesen Sport hineingeschaut. Das erschien mir tatsächlich fast wie Schachspiel, muss ich sagen.
Ah, okay.
Und auch beim Fußball kann man
manchmal... Ich habe die Regeln nie ganz verstanden beim Football irgendwie.
Ja, sagen wir so, ich bin nicht sicher, wie viel ich ganz verstanden habe. Aber was so spannend ist, ist einfach, wie man wirklich wie beim Schachspiel versucht, seine Figuren bis zur Endzone zu bringen und beim Schachspiel dann eine Dame zu haben. Wenn man den Bauer verwandelt, so kriegt man halt dort eben dann seinen Touchdown.
Mhm.
Und dieses zu sehen, wie das taktisch angegangen wird, ja, dass man allein schon zwei Mannschaften hat, eine für die Defense und eine für die Offense, das macht die Sache schon sehr, also sagen wir sehr spannend, ja, wenn man auch ein bisschen so vom Schachspiel begeistert ist, auch wieder auf dieser ganz amateurhaften Ebene bin ich das. Aber dann hat man trotzdem so ein bisschen Blick für, auch beim Fußballspiel, wenn die Perspektive gut ist, sieht man richtig, wie die Ketten angeordnet sind. Sowas fasziniert mich zum Beispiel auch beim Sport.
Waren Sie schon mal bei einem größeren Fußballspiel?
Also Zweitligaspiele, da hat er gespielt. Und als die jetzt aufgestiegen sind, war es dann wegen des Studiums für ihn zu ja, nicht mehr machbar, sage ich mal. Aber Zweitligaspiele im Football habe ich angeschaut. Und im Fußball selber hatte ich mal eine Dauerkarte, zumindest ein Jahr lang.
Ja. Na, jetzt, wo unser Stadion neu gebaut ist in Jena, ist es ja auch sehr attraktiv. Das Buch der Sportethik, würden Sie sagen, das ist so ein breites Spektrum, was Sportler und Sportlerinnen auch lesen sollten und die sich auch damit beschäftigen sollten? Oder ist das eher sehr wissenschaftlich und erstmal irgendwie für die wissenschaftliche Basis gedacht?
Also es ist tatsächlich als Lehrbuch gedacht. Mhm. Und damit sollte es eigentlich nicht so sehr den Anspruch haben, hier was ganz Neues zu entwickeln, sondern es hat tatsächlich den Anspruch, eher Überblick zu geben über wesentliche ethische Konfliktfälle. Und in dem Sinn hoffe ich natürlich, dass es gerade auch für Sportlerinnen und Sportler interessant ist.
Würden Sie sagen, das größte Konfliktfeld ist das Thema des Dopings oder?
Also ich würde erstmal sagen, das Wichtige ist, dass man begreift, dass Ethik als Aufgabe ja weniger nicht die Aufgabe des Teufels hat. Die Aufgabe des Teufels ist ja nach Goethe der Geist, der stets verneint, oder wenn man das hebräische Wort Satan nimmt, der Ankläger. Ja, also sie sollte eigentlich nicht die Anklägerrolle spielen, sondern sie sollte Lebensdienlichkeit befördern. Und das heißt, bei der Frage Doping ist eigentlich in zwei Bereichen ein Riesenproblem. In dem einen Bereich, nämlich Hochleistungssport, da ist es sehr stark konnotiert mit der Frage auch der Fairness. Und dann auch im Breitensport, Bodybuilding und Ähnliches, wo Menschen aufgrund persönlicher Ziele Substanzen einschmeißen, die natürlich dann auch Nebenwirkungen haben. Da geht es dann teilweise auch gar nicht mehr gegenüber anderen besser zu sein durch diese Mittel, sondern eigene persönliche Ziele an Muskelaufbau oder sowas zu erreichen oder eigene Bestleistungen zu erreichen. Und beides stellt unterschiedliche Fragen. Ja, und die Grundfrage, die man im ersten Fall stellt, nämlich bei Spitzensportlern, ist die Frage der Fairness. Von meinem Kollegen, der lange in Oxford war, jetzt in Singapur ist, Julian Savulescu, gibt es da die provokante These, man sollte Doping freigeben, sodass jeder einfach nur deklariert, was er einwirft. Aber im Spitzensport sollte man machen dürfen, was man will. Der ist sowieso ungesund, würde er in Klammern hinzufügen. Mhm. Er hat ja auch mal Medizin studiert. Also der richtige Spitzensport ist in ganz wenigen Fällen gesundheitlich fördernd. Ja, das muss man hart so sagen. Im Football ist es ganz massiv. Also da rechnet man von 30-50% derer, die wirklich Hirnschäden davontragen. Also die auch dann viel eher Demenzen entwickeln. Das ist eine gewaltige Zahl. Im Fußball hat man jetzt in Großbritannien gesagt, wir üben nicht mehr mit den Kindern Kopfbälle. Oder hat das sehr reduziert. Da ist es aber vor allem, was natürlich Knie und so angeht. Also da leiden sehr viele Fußballspieler später dran. Es gibt den einen Fall, Klasnic hieß der, glaube ich, ein kroatischer Spieler von Werder Bremen, der falsch dosiert Schmerzmittel bekam, sodass er dann Nieren transplantiert bekommen musste. Das sind nur so Beispiele. Aber also dieser absolute Spitzensport, der ist weitgehend nicht gesund. Und dann gibt es eben sehr, sehr viel sehr Gutes am Sport, und das werden wir auch thematisieren, die pädagogische Ebene. Also was zum Beispiel am Mannschaftssport eine der wunderbarsten Dinge ist, wenn die Mannschaften als echte funktionieren. Und das ist eben etwas, wo Ethik auch eine Aufgabe hat, genau diese positiven Seiten herauszuarbeiten. Man lernt, aufeinander einzugehen, Rücksicht zu nehmen. Und man kann immer sagen, wenn Mannschaften, die ein Jahr vorher noch gegen den Abstieg gekämpft haben, wie Leverkusen, auf dem 17. Platz übernommen werden und ein Jahr später mit großem, großem Abstand Meister werden, dann ist das ein Zeichen, das war nicht die individuelle Qualität der einzelnen Spieler, sondern die faszinierende Möglichkeit als Mannschaft, sich gegenseitig so stark zu machen, dass auch Spieler, die bei anderen Vereinen vielleicht gar nicht zur Geltung gekommen wären, da auf einmal eine herausragende Saison gespielt haben. Dann braucht man natürlich auch welche, die einfach ganz hervorragendes Potenzial haben. Aber ich behaupte einfach, von der individuellen Qualität ist das nicht die beste Bundesligamannschaft gewesen. Aber sie war eben als Mannschaft die beste Mannschaft.
Ja, da merkt man immer, was dieser Kampfgeist und der Teamgeist dann auch noch mal mehr bewirkt, als vielleicht die einzelne Spielerleistung, oder viele sagen ja auch immer, die Mannschaft ist so und so viel Millionen wert, die so und so viel. Aber im Endeffekt kommt es dann auf das Zwischenmenschliche auch an.
Genau, es kommt ganz wesentlich darauf an, wie. Und das Schöne ist, das kann man im Breitensport sehen, das kann man, eine Handballmannschaft kann das einüben. Ja. Und man kann auch lernen und lernt auch im Negativen manches. Ja. Wenn es einen Stinkstiefel gibt, der kann die ganze Mannschaft ruinieren. Deswegen ist es manchmal sehr sinnvoll, einen guten Spieler nicht mitzunehmen.
Oder auch der Trainer, ja.
Wenn man einfach weiß, dieser Spieler funktioniert mit den anderen nicht zusammen. Das muss sogar nicht mal ein Stinkstiefel sein. Das kann ein ganz feiner Mensch sein. Aber es kann sein, in der Konstellation wird er eben nicht als teamfähig erlebt.
Ja, ja. Ich musste bei Ihrer Eröffnung eben des Dopings daran denken, im Bodybuilding gibt es das ja schon so leicht. Es gibt ja Naturalverbände, die naturale Wettkämpfe anbieten und dann auch mit Tests vorher. Und da kommt es aber auch immer wieder dazu, dass dann eben gedopte Athleten bei diesen Naturalwettkämpfen auch teilnehmen und gewinnen, weil diese Tests immer nur zeitweise gemacht werden können. Und Sie kennen das ja sicherlich besser als ich. Das kann auch meistens gar nicht mehr so gut nachgewiesen werden, wenn man früh genug damit aufhört und so.
Ja, und es kommt eben immer darauf an, in welchem Staat, wie die nationale Anti-Doping-Agentur das umsetzt, wie strikt. Dann haben andere einfach bessere Chancen. Ja, man staunt immer wieder, wenn man bestimmte Hochleistungswettbewerbe sieht, wie jetzt die Europameisterschaft, dass auf einmal bestimmte Nationen überraschend gut sind. Mhm. Das kann natürlich eine fantastische neue Trainingsmethode sein. Muss aber nicht unbedingt sein.
Ich habe eine Freundin von mir, ihr Freund ist Fußballer, auch zweite Liga. Und die haben wohl sehr, sehr strenge Dopingregeln. Und der darf nicht mal Wegmedinat nehmen, wenn er erkältet ist, weil das wohl so streng auch auf der Dopingliste steht. Aber da weiß ich gar nicht, bei der EM werden die täglich getestet, wissen Sie das?
Ich glaube, die werden nicht täglich getestet, aber die werden nach dem Spiel werden sie getestet. Ah. Also da werden immer welche rausgeholt und müssen zur Dopingkontrolle.
Ja.
Also das, je mannschaftssportlicher, umso weniger lohnt sich, sage ich jetzt mal, das Risiko. Aber bei Einzelsportarten, da ist es eine andere Dimension. Und dann ist eben die Frage, was tut man auf die Liste? Und mittlerweile weiß man, dass eher die Kaschierungsmittel, also die Mittel, um zu verbergen, dass man gedopt hat, gesundheitsschädlich sind als manche, also manche Dopingmittel sind und bleiben gesundheitsschädlich, brauchen wir gar nicht sagen, reden. Aber gerade bestimmte Kaschierungsmittel sind noch viel schlimmer. Mhm. Aber man weiß, dass eben Menschen bereit sind, es gab auch Umfragen unter Sportlern, unter Hochleistungssportlern, die gesagt haben, für einen Olympiatitel so ungefähr sterbe ich lieber mit 40 als mit 70, Hauptsache ich habe mir diesen Traum erfüllt.
Genau, das kenne ich ja auch von ganz vielen, auch so aus dem Fitness- und Bodybuilding-Bereich, die sagen, sie sind psychisch so zerstört, wenn sie das nicht ausprobieren, weil sie sind jetzt am körperlichen Limit angelangt. Und wenn sie jetzt nicht versuchen, irgendwie das Maximum rauszuholen, sind sie so für ihr ganz Leben lang unglücklich.
Genau, und hier ist tatsächlich, da würde ich sagen, ist im Kopf ein echter Fehlschluss drin. Ja. Der Fehlschluss besteht darin zu meinen, wenn ich wirklich mein Limit erreicht habe und ich nehme jetzt eine Substanz, dadurch komme ich weiter, dann ist es eben nicht mehr mein Limit, sondern dann habe ich mich künstlich. Ja? Das ist so ein bisschen, ich kann auch schneller sein, tatsächlich, als der schnellste 100-Meter-Läufer. Ich muss mich nur ins Auto setzen.
Ja, das ist vielleicht eine sehr gute Metapher für das Doping. Stimmt. Weil Sie eben so die Olympischen Spiele so angepriesen haben, nehme ich an, Sie freuen sich schon sehr darauf. Gibt es da so favorisierte Sportarten, auf die sich besonders freuen?
Wie immer natürlich Fußball. Ja. dann freue ich mich tatsächlich auch. Also wenn ich habe es bewusst einfach aus Zeitgründen so, dass ich mich wesentlich auf Fußball beschränke, gebe ich ehrlich zu. Das hat aber ist wirklich ein Zeitfaktor. Wenn ich mich mal reinknie, merke ich, es gibt so Sportarten, gerade Leichtathletik, das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen.
Die Ästhetik finde ich auch immer dieser Anmut, also dass alles so physikfrei erscheint, wie die sich bewegen. Und wenn man selber weiß, man probiert irgendwie mal einen Handstand aus, wie schwer das ist.
Genau, das sind auch schöne Sportarten. Ich merke tatsächlich so gerade Zehnkampf, Siebenkampf bei den Frauen, das sind so diese kompletten Sportler, die so viel können. Das fasziniert mich ungemein. Da könnte ich auch wirklich lange zuschauen, wenn ich lange zuschauen könnte. Also wenn ich das wirklich dann mal reinbringe. Das macht richtig Spaß. Wir sind tatsächlich zur EM vor 2 Jahren in München, sind wir im Stadion und haben da sogar das Glück gehabt, 2 Goldmedaillen bewundern zu dürfen von deutschen Sportlern. Das war der eine Zehnkämpfer mit Herr Kaul, genau Kaul. Und die Lowcamper oder so heißt sie. Auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht, dieser Abend. Am Anfang war es mir ein bisschen fad. Ja, vor allem, wenn man so aus der Perspektive sieht, da hinten springen sie. So gut sind meine Augen nicht. Fernglas hatte ich nicht dabei. Aber dann die wirklich spannenden Wettkämpfe, der Speer kam so richtig auf uns zu. Das war dann toll. Und insofern, sowas macht schon Spaß. Also das sind so die Sportarten, die ich sehr gern anschaue. Ich gebe zu, so Rudern ist eher dann spannend, wer gewinnt. Der Sportart selber ist jetzt, ich werde kein Ruderer mehr.
Hm. Apropos Zeit, Sie haben ja sehr viele Projekte und viele Publikationen stets und ständig. Was machen Sie denn, um sich selbst so runterzubringen von all dem Stress, außer Fußball zu schauen?
Also ich versuche es, jetzt ist die letzten Wochen leider schief gegangen, aber normal versuche ich schon, den Sonntag relativ frei zu halten, beziehungsweise auch zu sagen, alles andere hat Priorität. Also wenn meine Frau sagt, gehen wir spazieren, gehe ich spazieren. Wenn sie sagt, da ist ein Fest, da gehen wir hin, dann gehen wir da hin. Also das hat für mich wirklich Priorität. Das ist so der eine Tag. Und was ich tatsächlich gerne tue, ist diese Rückenübungen dann auch ein bisschen als Meditation zu nehmen. Ich versuche auch so diese halbe ignatianische Stunde so ein bisschen, versuche ich die zumindest zu halten. Mal geht's besser, mal schlechter. Was ich auch ganz gerne schaue, ist so alte Serien wie im Moment The Fugitive. Das ist so ein Arzt, der praktisch fälschlich verurteilt wurde, weil er seine Frau getötet habe und der dann über viele, viele, viele Folgen versucht, den eigentlichen Täter dingfest zu machen. Und ist sehr, sehr nett gemacht, weil sie auch immer diese positive Botschaft bringt, wie er eigentlich überall dort, wo er ist, versucht, was Gutes zu tun. Also ich brauche eher so Serien, die mir das Gute im Menschen zeigen und gleichzeitig nicht naiv sind. Also ich hasse, muss ich ehrlich sagen, diese Plattenfilme, wo der Gute nur gut und der Böse nur böse ist. Ich liebe das, wenn sozusagen der Böse in der Gestalt des Lichts kommt, was ja auch mal der Name für den Teufel als Luzifer, als Lichtträger ist. Also wenn man praktisch verstehen kann, warum der so, also wenn das Böse wirklich attraktiv wird und dann trotzdem sich als das Böse zeigt, das ist für mich spannend, wenn dieser banale Böse, der dann auch besonders hässlich immer aussieht, das finde ich fad, das finde ich langweilig.
Ich nehme an, dann gehen Sie seltener ins Kino, weil die modernen Filme sind ja schon so ein bisschen eher auf diesen Dualismus auch beschränkt. Aber da habe ich eine Serienempfehlung für Sie, die heißt tatsächlich Lucifer und die macht das Böse in der Verkörperung auch sehr attraktiv und da geht es dann auch so ein bisschen darum.
Ja, aber da habe ich tatsächlich die Serie mal angefangen. Ja. Trotzdem war mir die irgendwie nicht
zu überspitzt.
Irgendwie nicht. Ja, die war mir dann, das hat mir nicht gepasst. Okay. Ich finde ja gerade dieses, also die spielen schon wieder so mit so Bildern und solchen Dingen. Das wirklich Böse oder der wirklich Böse ist ja gerade dieser, der so ohne diese Wunder auskommt und ohne das, sondern der wirklich so dieser verführende Mensch, der, wo man gar nicht weiß, wie er einen so langsam in was hineinzieht, ja, also so der Pate, das ist für mich so der wirklich raffinierte Böse, der wirklich sagt, nee, wir haben eine ehrenbare Gesellschaft, ja, Società Onorevole, wie die Mafia sich ja eigentlich nennt, ja, das ist so das wirklich das raffinierte Böse. Und nicht dieses Primitive, wo man gleich merkt, ja, wer wird denn dem nachgehen wollen? Diesem hässlichen, bösen. Und man kann wirklich, ich habe die Bücher von der Rawlins, tat ich mir schwer. Ich habe mir eigentlich erst mit den Kindern nur die Filme angeschaut, habe mir dann später mal die Bücher. Und man merkte da wirklich eine schöne Entwicklung, gerade in den Büchern noch mehr als in den Filmen, wo eben der Böse dann doch auf einmal Züge der, ich sag nicht Attraktivität in dem strengen Sinn, aber auch seine Geschichte erzählt wird und man anders herangeführt wird. Er ist mir immer noch zu böse, ja, und in den Filmen auch noch zu hässlich. Das ist wieder so für mich noch sehr vereinfacht, halt wie in Märchen auch, die böse Hexe und so. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieser Romane oder so. Aber Da merkte man zumindest da kommt so viel, dass ich das nicht bedauert habe und dass ich die Filme auch immer wieder gerne anschaue, weil da so viele Anspielungen sind und so viel Kluges. Während ich diese Marvel-Verfilmungen, da gehe ich nicht rein. Das ist mir nicht meins.
Verstehe ich. Ich denke mal auch, Ihr Ansatz ist sehr viel nachhaltiger, weil man hinterher noch länger drüber nachdenkt, was ist jetzt eigentlich das Böse? Also wie fließend ja auch die Übergänge sind zwischen Gut und Böse. Das ist ja auch das Spannende.
Ja, und das ist wirklich oft eine, eine Sekunde ist, wo etwas kippen kann, zum Guten oder zum Bösen.
Was ich auch sehr spannend finde, Sie waren ja schon irgendwie deutschlandweit oder auch international viel unterwegs. Also wir haben über Rom gesprochen, über München. Aber seit 2002 sind Sie hier in Jena. Warum so lange hier? Hat Sie Jena dann so, das Herz liegt hier?
Also ich habe hier halt, muss ich ehrlich sagen, eine wunderbare Situation. Es gibt einen bösen Witz, der lautet so: Gott schuf an 7 Tagen, also an 6 Tagen Erde, Himmel. Am 7. hat er zwar geruht, aber er hat noch den deutschen Professor geschaffen. Und am 8. Tag kam der Teufel und hat den Kollegen geschaffen. Und ich habe das große Glück, dass ich für meinen eigenen Bereich zuständig bin. Also ich habe großartige Kollegen und so, aber es fällt einem sehr einfach und leichter dann, Entscheidungen zu treffen. Natürlich immer in Rücksprache mit meinem Team, aber es ist eben eine schöne, sehr, sehr schöne Situation. Und die Situation ist dadurch auch sehr schön geworden, dass es gelungen ist, für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann sozusagen ein Team zu bilden, das auch relativ beieinander bleibt und wo wir viele Dinge machen können, auch für die Universität, die Ethikkommission, also gerade für die Psychologen und auch Sportwissenschaftler. Die Medizin ist ein eigenes Feld. Und in der Medizin habe ich jetzt auch ein Institut Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, wo ich auch praktisch allein verantwortlich bin für diesen Bereich und wo ich tatsächlich diesen Schwerpunkt, der mir am Herzen liegt, die Medizinethik in einer Weise bearbeiten kann und dann auch eben mit historischen Tiefenbohrungen, sodass hier einfach die Arbeitsmöglichkeiten fantastisch sind.
Ja, dann kann man ja auch eigene Projekte viel besser anvisieren, wenn man sich weniger um das Team kümmern muss, weil man weiß, man kennt sich, das funktioniert und kann dann schon gleich auf die Themen übergehen.
Ja, und wir haben natürlich die Gelegenheit, dann auch einmal im Jahr machen wir eine ganztägige Reflexion. Wir machen wirklich tatsächlich einen Jour fix in dem Sinn, dass wir jede Woche auch in der vorlesungsfreien Zeit uns einmal die Woche zusammensetzen, die Punkte durchsprechen. Das hilft enorm.
Klingt ja wirklich richtig, richtig harmonisch. Gibt es irgendwelche Problemfelder bei Ihnen hier im Bereich? Gar nicht, oder?
Also das, was mir am meisten wirklich Ärger macht, ist die Bürokratie. Und dass so viele Menschen nicht begreifen, dass es gut gemeinte Regelungen gibt, die aber nur Arbeit machen und letztlich nicht lebensdienlich sind. Also zumindest für meinen Bereich ist es so, dass diese neue Regelung, jetzt muss man wieder begründen, wenn man eine Assistentin nur für 3 Monate statt für 1 Jahr. Das ist so, entspricht überhaupt nicht der Linie, die ich habe, nämlich meine Linie war, ich habe die Hälfte meines Teams dadurch gewonnen, dass ich sie erstmal als Hilfskräfte, wie man damals sagte, heute sagt man halt Assistenten, eingestellt habe, angeschaut habe. Dann manche habe ich einfach, die haben dann hier einen Arbeitsplatz gekriegt, für ihre Doktorarbeit, ohne dass sie irgendwas hatten. Und dann hat sich auf einmal ein Drittmittelprojekt aufgetan, dann sind sie da reingestartet, dann hat sich auf einmal eine Haushaltsstelle aufgetan. Und so diese vielen Optionen, die es gibt, also das, was man als Hilfskraft verdient mit 10 Stunden im Monat, das ist nicht wirklich, sondern die bei mir zumindest die eigentliche Chance für eine Hilfskraft ist, dass man ins Team wächst und dass man sieht, auch also mitnehmen kann, wie funktioniert denn so etwas wie so ein Bereich Ethik in den Wissenschaften. Auch das kann man dann auf ganz viele andere Felder, wenn man später mal beruflich tätig ist, auch übertragen. Und das finde ich so schade, vor allem, weil wieder ein Zettel und wieder ausfüllen. Ja, oder das jetzt wieder bei ChatGPT, dass man jetzt auf einmal es nicht reicht, dass derjenige hinten schreibt, der hat alle Quellen angegeben. Nein, jetzt muss ich ankreuzen, ob man bei der Arbeit ChatGPT verwenden darf und wie man zitieren. Es wird immer nur mehr. Wir haben ein EU-Projekt, wo ich einen Teilbereich leite. Das ist bürokratisch der Wahnsinn. Also wirklich der Wahnsinn. Wir haben zu evaluieren, was gar nicht zu evaluieren geht, weil wir erst angefangen haben. Ja, aber das Grundprojekt läuft schon länger. Wir sind sozusagen dazugestoßen. Also der Begriff Unsinn ist eine Untertreibung für das, was da geschieht.
Ich glaube, da stirbt die Kreativität und die Lust an diesen Projekten ja auch gewissermaßen immer so ein bisschen mit ab, weil wenn man so beschäftigt ist mit dem ganzen Papierkram, um das am Leben zu erhalten, dann hat man ja gar nicht mehr so viel Zeit für die eigentliche Sache.
Genau, das erstickt mich im Moment. Ja. Ja, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil eben tatsächlich hier bei solchen Projekten der Nachteil ist, dass die Angestellten im Projekt, also nicht die Professoren, sondern vor allem die Angestellten, die haben ja nur die Stelle nur für dieses Projekt. Und das führt dazu, dass sie ihre Sache dann für viel wichtiger nehmen, als sie eigentlich ist und damit auch uns viel mehr Arbeit machen. Aber es kommt eben auch von oben, ja, dass man eine Evaluation auf die nächste setzt. Uns wurde vor ein paar Jahren versprochen, Systemakkreditierung, das ist Piece of Cake, das geht ganz einfach, das geht viel schneller. Jetzt ist der gleiche Aufwand wie bei der ursprünglichen Akkreditierung. Nervt mich total.
Verstehe ich. Ja. Gibt es irgendwelche Lösungen in dieser Hinsicht? Wenn Sie schon sagen, es wurde versprochen, es klingt nicht so.
Nein, die es versprochen haben, die können ja nichts dafür, also, dass wieder irgendjemand irgendeine Regel von ganz oben runterdrückt. Und die Akkreditierungsleute wollen ja, da gibt es ja wieder das, was Luhmann so schön gesagt hat, Autopoiesis. Ja, das System will sich dann selber etablieren und weiter verstärken. Und dann wird es noch mehr verstärkt und noch mehr verstärkt. Hm. Wir haben so viele Dinge und Regeln. Ja, da könnte ich jetzt, aber da wollte ich uns jetzt nicht das Gespräch kaputt machen. Aber das ist der Bereich, der mich wirklich, das ist das Einzige, was richtig, richtig schlimm ist für mich.
Das glaube ich Ihnen sofort.
Und natürlich gibt es auch andere Dinge, wo man bestimmte Enttäuschungen hat oder so. Aber das ist, ehrlich gesagt, mein zweites Hauptproblem ist, dass ich es immer noch nicht richtig gelernt habe, manchmal Nein zu sagen. Ich würde auch ehrlich sagen, es gibt Publikationen von mir, die sind nicht wirklich so, dass man sie noch mal lesen sollte. Also gerade auch, wenn sie jetzt noch älter sind dazu, dann haben sie vielleicht noch damals einen aktuellen Bezug gehabt. Aber wo ich sage, da tut es mir leid, dass ich nicht noch mehr Zeit investiert hätte. Dann gibt es auch den Anspruch, jetzt nehme ich das Sportethikbuch, da soll es eben ein Lehrbuch sein. Ja? Natürlich, wenn man es dann aufschlägt und denkt sich, hätte man vielleicht doch schöner formulieren können, ist auch ein Punkt. Oder dass man sagt, dann entdeckt man Fragestellungen, die jetzt nicht mehr drin sind, die gerne rein hätten können. Wir haben auch ein Wirtschaftsethikbuch geschrieben, Lehrbuch, das ich wirklich für ein gutes Lehrbuch halte, aber wo mir ein Kollege gesagt hat, ja, aber richtig Neues habe ich da nicht gelesen. Ja, der kannte natürlich auch schon ein paar Sachen von mir, aber trotzdem, damit muss man leben und er hat ja nicht Unrecht. Ja, er hat also tatsächlich, ist es mehr ein Lehrbuch, es hat nicht den Anspruch, also dieses Wirtschaftsethikbuch, jetzt was ganz Neues zu machen. Das wäre ja was sehr Besonderes.
Aber ich glaube, dieser Anspruch spricht ja sehr, sehr für Sie als Person, dass Sie nicht sagen, ich habe jetzt hier dieses beste Buch geschrieben, da ist alles drin und das ist jetzt irgendwie auch zeitübergreifend sehr gut, sondern dass Sie da auch selbstkritisch rangehen. Da kennt man ja auch viele, die auf der anderen Seite stehen und Ihr Buch für immer irgendwie sehr gut bezeichnen würden. Und nur so kann man ja auch weitere Bücher besser machen. Und ich glaube, der Anspruch, dass alles drin ist in einem Buch, das hat man nie.
Das sowieso nicht. Aber es gibt eben so ein gewisses Unterschreiten auch einer aktuellen Diskussion. Das sollte möglichst nicht passieren. Ja. Und da muss ich zugeben, da haben wir gerade auch in der letzten Reflexion drüber geredet. Ich habe erst gestern ein Angebot für einen Artikel in einem nicht unrenommierten Sammelband zurückgegeben, weil ich noch einen Kollegen mit einbinden wollte und der hat auch gesagt, nee, das ist nicht so unsere Expertise, lass es mal. Also wenn du noch rauskommst, komm noch raus, jetzt habe ich da hingeschrieben, dass ich es mir nicht zutraue. Und das muss ich noch öfter tun, weil es sonst ist. Und was eben schade ist, wenn man über diese Bürokratie und diese Dinge dann die kostbaren Zeiten verliert, die man eigentlich viel lieber in aller Ruhe in ein Buch stecken wollte. Ja. Deswegen habe ich mir eigentlich jetzt einen ganzen Monat ohne Termine reserviert. Natürlich sind Termine drin, logisch. Ja. Zum Beispiel der Jour fix und. Aber so, dass ich eigentlich hoffe, wenigstens so bis zum Mittagessen, nichts anderes zu tun als Sportethik.
Sehr gut. Ich habe eine kleine Fragerunde noch zum Schluss. Und zwar drei Entweder-Oder-Fragen. Entweder Frühstück oder Abendessen.
Sowohl als auch. Katholisch sagt man et.
Stimmt. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Also die Rouladen meiner Frau mit zwei Klößen dazu und Blaukraut, das ist schon, das ist so ein Highlight.
Da geht das Herz auf. Entweder EM oder Olympische Spiele?
EM. Also Sie meinen natürlich EM im Sinne von Fußball.
Genau, im Sinne von Fußball. Hätte ich mir fast gedacht, dass Sie so antworten. Entweder früh aufstehen oder abends länger arbeiten.
Ah, die Alternative wäre eher gewesen, abends länger aufbleiben.
Stimmt, abends,
ich habe aber länger arbeiten, würde ich sagen, dann doch lieber früh aufstehen. Also ich habe leider die Erfahrung gemacht, wenn ich am Abend was geschrieben habe, dass ich das oft am Morgen dann wieder in die Tonne treten konnte. Insofern, also die beste Zeit ist schon die am Morgen. Dadurch, dass ich jetzt da aber dann noch die Sportübungen ein bisschen einfüge und so, ja. Und hier ist, wie gesagt, oft so viel Termine, dann ist es wurscht. Aber jetzt, ich hoffe, dass ich die Disziplin habe, wenn die vorlesungsfreie Zeit kommt, wirklich so früh aufzustehen, dass ich drei echte Stunden gearbeitet habe. Es gibt ja Brutto- und Nettostunden, ja. Und ich kenne Leute, die tun so, als würden sie 13 Stunden am Tag an ihre Arbeit schreiben. Das, ja.
Das sind auch die Leute, die jedes Treffen als Termin bezeichnen.
Ja, ich weiß, als wir damals die Doktorarbeiten geschrieben haben, da waren wir so eine Gruppe. Und der eine hat gesagt, ja, wie viele Stunden arbeitest du denn täglich? Und ich gesagt, ja, ich würde sagen so 6-7 Nettostunden. Und ja, ich 13 Stunden. Und wir saßen da beim Frühstückskaffee trinken um 10:30. Und als ich dann um 11 ging, also ich habe immer so von 9 bis 10:30 dann Kaffee trinken, dann nochmal so bis 12:30. Und dann wieder am Nachmittag ähnlich. Und er hat noch geredet und so. Und ich wusste, er rechnet brutto. Das Kaffeetrinken gehörte dann dazu.
Aber es ist gut, dass Sie das sagen, weil ich finde das ganz oft auch verunsichernd, wenn auch Studierende sagen, ich lerne hier irgendwie 10 Stunden am Tag. Und ich denke mir so, das geht gar nicht. Ich kann mich gar nicht so lange konzentrieren. Ich mache das auch ähnlich wie Sie. Ich baue mir dann so Strategien ein. 90 Minuten, dann vielleicht ein kleiner Spaziergang, dann wieder 90 Minuten, dann vielleicht eine Sportpause und dann geht's weiter. Aber ich kann nicht 10 Stunden am Stück in der Bibliothek sitzen. Da wäre ich gar nicht.
Geht mir genauso. Ja, also ich kann das einfach nicht. Beziehungsweise ich merke auch, es gibt einen Unterschied. Ja, wenn man mal ins Schreiben kommt, dann geht 1,5 Stunden gut. Wenn man was wirklich Anstrengendes lesen muss, dann ist meistens bei mir schon nach einer Dreiviertelstunde spätestens die Kapazität weg. Also, dann kann ich zwar weiterlesen, aber das ist dann so viel wert, wie als hätte ich es nicht gelesen. Also wenn ich es wirklich aufnehmen will.
Es gibt ja auch nicht umsonst die Berechnung von diesen 45 Minuten und 90 Minuten der Aufmerksamkeitsspanne. Das ist ja auch nicht grundlos, die Zeitlänge.
Ja.
Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass Sie zu unserer Aufnahme Ja gesagt haben, anstatt Nein.
Ich danke für das Gespräch. Danke. Hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ja.
Der Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the Spain barrier, otherwise you will never get there.